Ja, eine Vision kann Gewaltiges in Gang bringen. Wir sind letzten Sonntag in Geschichte von Nehemia eingestiegen. Und wir haben gesehen, wie er das Leben am Königshof genossen hat, am persischen Königshof, als Mundschenk, wie er Vorzüge, Wohlstand genossen hat, bis er die Nachricht bekommen hat, dass die Mauern von Jerusalem immer noch in Trümmer liegen. Und es hat in ihm eine ziemlich grosse Not ausgelöst. Er hat gebetet, gefastet und so ist dann in ihm eine Vision entstanden und dazu auch die Überzeugung, Gott will mich brauchen in dem Sinne. Und mit dem steigen wir jetzt ins zweite Kapitel ein, lesen da die ersten vier Verse. Da heißt im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Artahasta, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Bis dahin hatte ich in seiner Gegenwart noch nie Trauer gezeigt. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, wo die Grabstätte meiner Vorfahren ist, liegt in Trümmern. Und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels. Und mal bis dahin, genau. Also seit dem ersten Kapitel sind 4 Monate vergangen. 4 Monate. Und wenn wir zurückschauen, was der war, den Nehemia hat es fast verputzt. Dem ist so schlecht gegangen. Und er hat dann eine Vision bekommen, und jetzt ist 4 Monate später. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, was das für 4 Monate könnte gewesen sein für ihn. Er ist nicht in Aktivismus oder Hektik verfallen. Er hat unglaubliche Geduld bewiesen. Und zwar auch darum, weil er gewusst hat, ich brauche den Zeitpunkt von Gott, um das zu starten. Weil wenn ich jetzt etwas mache, wo noch nicht dran ist, dann kann es sein, dass das Projekt gescheitert ist, bevor es richtig angefangen hat. Und dann an dem Tag ist es so wie gewesen, der Nehemia kann seine Niedergeschlagenheit nicht mehr verbergen. Der König spricht ihn an, du bist krank, und der Nehemia verschrickt, weil es ist extrem gefährlich gewesen, vor so einem König Trauer zu zeigen. Man hat dort müssen immer positiv sein, immer ein gutes Gesicht machen und freundlich reinschauen. Und ich glaube, dass der Nehemia das nicht geplant hat. Aber irgendwie hat einfach das Herz, das schwere Herz, das er hatte, hat sich dann wieder gespiegelt in seinem Gesicht. Wahrscheinlich hat auch der Nehemia gerade ein bisschen einen höheren Puls bekommen, aufgrund von dieser Anfrage vom König. Und er hat alle Mut zusammengenommen und erzählt dem König die Not. Dass nämlich die Stadt mit den Begräbnisstätten und den Mauern von seinen Vorfahren dort alles noch in Trümmer liegt. Und das ist jetzt noch ganz weise, dass er das gemacht hat. Er hätte können sagen, ja, die Stadt von meinen Vorfahren, Königen über Jahrhunderte hinweg, ist alles noch, die Mauern sind noch kaputt. Aber er hat gesagt, Begräbnisstätte. Weil Begräbnisstätte sind auch bei den persischen, also vor allem von den Vorfahren, Begräbnisstätte von den Vorfahren sind auch bei den Persern, dort hat man grossen Respekt gehabt. Also der Nehemia war mega weise, dass er so vorgegangen ist. Übrigens, die Art von Weisheit und Feinfühligkeit, ich glaube, das ist auch für uns wichtig, gerade auch im Umgang mit Menschen, die Jesus jetzt noch nicht so kennen, dass wir sie nicht gerade irgendwo befahren, sondern immer weise und feinfühlig auch auf sie gehen. Und dann ertönt der Satz in den Ohren von Nehemia, und wahrscheinlich ist das wie ein Traum gewesen. Was erbittest du von mir? Was erbittest du von mir? Weil der Nehemia weiss, jetzt ist ein entscheidender Moment. Jetzt die Frage, jetzt kommt es darauf an. Und bevor er Antwort gibt, schickt der Nehemia ein Stossgebet in den Himmel. Und dann sagt er zum König, bitte schick mich doch zurück auf Juda, dass ich die Stadt von meinen Vorfahren noch fertig aufbaue. Dann ist vielleicht ein Moment ruhig gewesen, möge sein. Und der Nehemia haltet seinen Schnauf an, denkt, das kommt jetzt. Und der König, er fragt, wie lange wird deine Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Das klingt nach einem Jahr. Ich denke, das wird dann mega Freude aufgebrochen sein. Die Trauer verändert sich schlagartig in Euphorie. Leider wird uns nicht gesagt, was der Nehemia für Antwort gegeben hat. Es wäre jetzt mega spannend gewesen, was er gesagt hat, wie lange er recht weg wird sein. Aber letztlich war er ziemlich lang weg. 12 Jahre. 12 Jahre ist er weg. Dann ist er nach 12 Jahren zurück auf Persien und ist dann nachher nochmal zurück auf Jerusalem. Und es wird in der letzten Predigt, Ende Februar, vom Karl Albi, jetzt wird es dann dort darum gehen, wenn er nochmal zurückgekommen ist, was er dort angetroffen hat. Aber all das war bei dem Gespräch noch Zukunftsmusik gewesen. Und jetzt hat Nehemia den Moment genutzt und hat mutig seine Bedürfnisse geäussert, was er braucht, damit die Mauern wirklich aufgebaut werden können. Und so hat er gesagt, er müsse, also jetzt müssen wir überlegen, er hat gerade den König gefragt, wann wirst du zurückkommen? Und er hat dann nachher gerade weitergeredet und dann gesagt, ja, ich bräuchte noch Erlassbrief für die Verwalter, also für die Statthalter jenseits, also westlich vom Euphrat, dass er durchreisen kann. Das bräuchte ich. Und dann bräuchte ich noch einen Erlassbrief für den Verantwortlichen vom Waldlied in Juda, damit ich Holz haben kann. Er hat Holz gebraucht für den Wiederaufbau. Er hat darauf gezählt. Er braucht Holz auch für die Mauern zum Teil. Wahrscheinlich zum Stützen. Er braucht Holz für ein Tor und auch fürs Haus, und er dann drin wohnen. Es hat er einfach gerade so zum Ärmel ausgeschüttelt und hat das dem König so gesagt. Und das sehen wir. Der hat sich bereits ganz viele Gedanken gemacht im Voraus. Hat sich detailliert vorbereitet. Und der erste Absatz schließt dann mit dieser Feststellung. Und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König meine Bitte. Und ich denke, wir können sagen, das war jetzt wirklich ein ganz besonderer Moment für den Nehemia. So ein Halleluja-Moment. Der Startschuss zur Umsetzung der Vision ist gefallen. Nach 4 Monaten. Geduldig warten und beten. Eine Vision ist eine Kraftquelle, die wirklich Grosses bewirken kann. Aber ohne Umsetzung bringt die beste Vision eigentlich nichts. Der Nehemia zeigt uns jetzt hier 4 Punkte, was wichtig ist, wenn wir die Vision, oder wenn es darum geht, eine Vision umzusetzen. Ich möchte mal die 4 Punkte kurz anschneiden. Also, das erste Mal, wir haben gesehen, der Nehemia hat wirklich gewartet auf den Zeitpunkt. Man sagt im Griechischen heisst es Kairos. Das ist ein Zeitpunkt, wo man merkt, jetzt ist der von Gott gegeben. Und auf das hat er gewartet. Und manchmal trägt man ja vielleicht eine ganz gute Vision im Herz, aber der Zeitpunkt für die Umsetzung ist wie noch nicht reif. Und wenn man das nicht beachtet und zu früh anfängt, Menschen gönnen für eine Vision, verpuffen wir einerseits unnötige Kraft und der Funke springt nicht. Und die Gefahr ist dann da, dass wir irgendwie mega enttäuscht werden und vielleicht sogar ein bisschen bitter werden, weil die anderen es nicht schnallen. Dabei ist einfach der Zeitpunkt vielleicht noch nicht dran. Und darum muss man da eng am Puls von Gott bleiben und geduldig sein. Und das ist ja gar nicht so leicht, wenn einem das Herz für etwas so fest brennt. Und das Zweite, was sehr auffallend ist, nicht nur jetzt in diesem Abschnitt, sondern generell im Buch von Nehemia. 8-mal in dem Buch wird erwähnt, dass er ein Stossgebet zum Himmel schickt. Ein Stossgebet. Denn Nehemia hat viel gebetet. Einerseits intensiv, konzentriert, aber eben auch so in Form von Stossgebet. Interessant ist es schon auch, oder? Da hat ihn der König von Medo-Persien gefragt, was brauchst, was möchtest. Und es gibt ihm nicht gerade direkt Antwort, sondern zuerst geht er noch eine Stufe höher im Stossgebet. Wendet sich an seinen Gott. Er wendet sich an den, der viel höher ist als der König. An den Gott, der ihm alles gelingen kann oder auch etwas zumachen, Türen zumachen. Weil er weiss, auch wenn der König mich jetzt fragt, entscheidend ist, was Gott sagt und macht. Und das finde ich schon, ziemlich starke Glaubenseinstellung, die Nehemia da hatte. Er hat gedacht, wow, jetzt fragt mich der König, aber nein, Moment, da oben ist noch wichtiger. Und weiter, wenn wir mit Jesus leben, dann können wir auch in jeder Lage mit Stossgebet zu Gott kommen. Und das ist eine geniale Sache. Gerade wenn wir auch keine Zeit haben und merken, aber Jesus, jetzt bräuchte ich von dir gerade eine Leitung. Jetzt bräuchte ich von dir einen Impuls oder vielleicht auch einen Schutz. Und ich habe jetzt nicht eine grosse Gebetszeit veranstalten. Es geht zack, zack. Und so ist das Stossgebet enorm wertvoll auch im Moment. Im solchen Moment. Und mich würde es mal wundern, wie haltet ihr das? Wie haltest du das mit Stossgebet? Kommt das vor bei dir? Man könnte sie auch als Notgebet bezeichnen. Aber dass jetzt so Stossgebet, dass die eine Wirkung haben, denke ich, muss auch etwas da sein, was sie darauf aufbauen kann. Nämlich eine Beziehung. mit Gott, mit Jesus, dass wir eine Beziehung haben, die wir pflegen, wo wir auch Tiefe gehen. Und dann in der Kombination mit dem ist so ein Stossgebet sehr, sehr wirkungsvoll. Aber es gibt Momente, wo eben nicht grosse Gebete möglich sind und richtig, sondern wo man sagt, ein Stossgebet ist jetzt das Richtige und auch das, wo möglich ist. Weil Jesus sagt ja, wer mit mir verbunden ist, der wird viel Frucht bringen. Und ich glaube, dass das gerade ein Ausdruck ist von der Verbundenheit, wenn man den Tag durch auch immer wieder so Stossgebet zu Jesus sendet, mit dem Daily Business. Das möchte euch Mut machen. Praktiziert so Stossgebet beim Arbeiten, beim Velofahren, im Bus zur Arbeit oder beim Kochen oder beim Duschen oder wo auch immer. Oder am Montagmorgen, wenn irgendein Arbeitskollege fragt, du, was hast du gemacht über das Wochenende? Und du denkst, oh, ich bin im Gottesdienst gewesen, soll ich jetzt das erzählen? Und dann sag Jesus, bitte gib mir die richtigen Worte. Oder leite du mich? Was soll ich jetzt sagen? Also Stossgebet sind in jeder Lage wichtig, gerade auch wenn es ums Umsetzen von so einer Vision geht. Und dann sehen wir bei Nehemia auch, dass wichtig ist, sich gedanklich vorbereiten. Denn Nehemia hat nicht einfach alles für sich zukommen lassen, so im Stil von kommt Zeit, kommt Rat, wir schauen dann mal, was wir müssen, alles noch zusammenramisieren. Der hat sich viele detaillierte Gedanken gemacht. Und ich glaube auch, dass wir das nicht abkürzen sollen. Weil eine Vision, eine grosse Sache, braucht auch eine gewisse Vorbereitung. Da muss man Kosten berechnen, Schwierigkeiten einplanen, mögliche Hindernisse, einfach schon voraus bedenken, was könnte kommen. Aber ich glaube, wer von einer Vision begeistert ist, für den ist das nicht irgendwie eine Last, sondern er macht das gern. Wo wir noch in Bülach, dort in der Gemeinde, nach vielen Jahren endlich ein Projekt hatten, Blick auf neue Räume, also ein neues Raumprojekt, dort kann ich sagen, ich habe wochenlang Tag und Nacht, also Nacht, wirklich auch zum Teil, wenn ich nicht schlafen konnte, ich habe mir Gedanken gemacht und sage gerattert, ja, und was müssen wir noch bedenken mit Fluchtweg und für Polizei und irgendeine Bewilligung, dass man jetzt eine Nutzungsänderung macht und von den Finanzen her und wie können wir das machen und hat es genug Parkplätze? Also es hat auch richtig gerucht oben an mir, wenn ich da unterwegs bin. So viel ist mir durch den Kopf gegangen, aber ich glaube, dass das ist wichtig gewesen. Gut, vielleicht nicht gerade jeder Gedanke, aber viele von diesen vorbereitenden Gedanken sind wichtig gewesen. Weil die Gemeinde hat sich wahrscheinlich nicht gewinnen lassen, wenn sich nicht gemerkt hat, die Leute, die haben sich etwas überlegt. Das ist nicht so einmal schauen, wie es kommt. Und die haben gewisse Fragen bereits auch bedenkt. Und ich bin so glücklich gewesen. Also das ist wirklich ein Geschenk von Gott. Nach vielen, vielen Jahren, wo ich darum gerungen habe, dass wir endlich neue Räume haben dort, 3 Monate, bevor ich aufgehört habe, das Bülach, haben wir noch können die neuen Räume beziehen. Und das ist wirklich, da habe ich wirklich gedacht, danke Jesus, das ist wirklich der Hammer. Und es hat sich wirklich auch gelohnt. Ich habe gedacht, ich habe euch mal 2 Bilder mitgebracht. Das sind die alten Räume gewesen. Jetzt sieht man es nicht so gut, he? Können wir mal schnell das Licht zurücknehmen vielleicht? Wieso ist das so schlecht? Sind das so schlecht? Schade. Also ja, das sind die alten Räume gewesen. Das ist Bühne und man sieht, das ist unterirdisch. Das war im ersten UG gewesen. Da hat zwar wirklich nette Leute schauen, aber die strahlen. Aber gleich die Räume, sie haben wir nicht können, mit allem strahlen. Es sind einfach immer noch die unterirdischen Räume gewesen. Und das sind dann die neuen Räume gewesen, oder? Und das ist wie Tag und Nacht gewesen. Da hat Luft zum Schnaufen, hoch, modern, hell, einladend. Es war wirklich der Hammer gewesen. Total. Also einfach zum sagen, das hat sich jetzt wirklich gelohnt, dass man sich da viel Gedanken gemacht hat und sich Überlegungen gemacht hat. Aber grundsätzlich ist das eben gerade auch für die Gemeindeleitung, für die Ältesten wichtig, dass sie auch so einen Raum haben, sich solche Gedanken zu machen. Dass sie sich nicht allzu fest müssen in operative Arbeiten einklinken, sondern einen Freiraum haben fürs Gebet. Was ist dran für Leitungsgedanken, für Planungsgedanken, dass sie sich auch mit so möglichen Zukunftsszenarien befassen können. Und das ist wichtig. Und damit das möglich ist, brauchen wir auch starke Teamleiter oder Teamleiterinnen, die ihren Bereich führen und sagen, hey, ja, wir schauen, dass da nicht das Leitungsteam ständig muss gehen anschauen und weiss ich was, sondern dass sie da selbstständig auch natürlich in der Partnerschaft mit dem Ressortleiter aus dem Leitungsteam das machen. Und das ist ja interessanterweise genau auch die Leitungsstruktur, die die Apostelgeschichte 6 uns vermittelt. Dort, wo dann in der ersten Gemeinde Diakone eingesetzt worden sind, wo die Ältesten entlastet haben, dass sie Zeit haben für das Gebet, dass sie Zeit haben auch für die Lehre, für die Leitungsaufgabe. Und der vierte Punkt, wo ich finde, ist der Nehemia wirklich auch ein Vorbild, ist eindrücklich, ist das demütig bleiben. Für den Nehemia war klar, Gott hat die Türen aufgemacht. Nicht der persische König, nicht er selber, weil er so eine hohe Stellung hatte als Mundschenk oder weil er so organisatorisch so begabt gewesen wäre, sondern er hat erkannt, das ist Gott gewesen, der dahinter steckt. Er ist das gewesen. Ohne Gott wären alle Bemühungen irgendwo nutzlos gewesen. Und das ist bei uns genau gleich. Wenn wir offene Türen erleben, wenn Menschen dazukommen und Menschen umkehren zu Jesus, wenn wir solche Halleluja-Momente haben, ich glaube, dann müssen wir demütig bleiben. Es ist Gott, der das macht, der das verursacht. Und nicht wir oder einzelne Personen. Wenn wir die Sicht verlieren, kann es sein, dass auch gewisse Türen wieder zugehen oder gewisser Rückenwind wieder verebbt. Denn ihm allein gebührt alle Ehre. Und so ist der Nehemia also mit seinem Tross von Susa auf Jerusalem gereist. Eine längere Geschichte gewesen. Und dann heisst es dann ab Vers 11 folgendes. Er ist dann angekommen. Und es heisst, als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage dort war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Auch hatte ich kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich selbst ritt. Ich ritt also bei Nacht durch das Taltor hinaus und am Drachenquell vorüber zum Misttor, um die gerissene Mauer Jerusalems und die niedergebrannten Tore zu begutachten. Also der Nehemia, ist interessant, wenn er vorgeht, der kommt jetzt nicht an und steht aufs Podest und trompetet jetzt, hey Leute, ich bin der Mundschenk von Persien. Hört mir zu, ich habe jetzt eine Vision bekommen und dann geht er los. Sondern er wartet zuerst mal 3 Tage. Kann gut sein, dass es auch um Erholung gegangen ist, nach so einer langen Reise. Und dann geht er zur Nacht, im Schutz der Nacht, beim Mondschein, geht er die Mauer anschauen. Er geht rundherum. Wir haben dann einen Grundriss von dieser Mauer. Und interessant ist auch da unten, ihr seht es vielleicht nicht, unten, das ist ein Kilometer da, so angezeigt, dort unten da ist ein Kilometer. Das heisst, er hat recht viel Arbeit gehabt, um die Mauer herumzukommen. Und er hat das gemacht, zum Fakt zu sammeln. Er weiss, wenn ich glaubwürdig sein will, wenn ich die Menschen gewinnen da für das Projekt, dann müssen die sehen, damit, dass ich mich mit dem befasst habe. Dass ich nicht irgendeinen, jemand aus der Gastronomie, der jetzt sagen würde, wie ein Bauprojekt würde gehen. Das ist ja völlig unglaubwürdig. Aber er hat das gewusst und hat sich da schlau gemacht, hat den Iststand angeschaut, damit er Antworten geben kann auf Anfragen und Einwände. Und der Nehemia war ein Menschenkenner gewesen. Und das ist, heute ist eigentlich noch genau gleich. Wenn wir etwas in Bewegung bringen wollen, dann gibt es immer ein paar, die gerade dafür sind. Ja, los! Und andere sind eher im Gegenteil. Aber, Moment. Und dann gibt es vielleicht auch noch so ein bisschen Anfragen. Das haben wir noch gar nie gemacht. Das haben wir noch nie so gemacht. Oder was passiert dann, wenn wir das jetzt machen? Oder vielleicht kommt dann das oder jenes. Also, wo eher ein bisschen vorsichtig sind. Und das ist ja auch nicht schlecht, bis zu einem gewissen Grad. Aber darum muss ja die Leitung das im Voraus schon bedenken, weil es hat ja da sicher auch berechtigte Anfragen dann drin. Und das ist auch weise, wenn man das auch schon im Voraus auch überlegt hat. Und wenn man kann sagen, ja genau, guter Punkt, schau, das und das haben wir überlegt. Also gute Leiterschaft weiss das und rechnet auch mit dem. Und darum bereitet sie sich seriös vor auf gewisse Sachen im Gebet und bedenkt auch relevante Fakten. Und erst nach dieser Analyse steht Nehemia vor die Leute hin, vor die maßgebenden Leute. Und wir lesen hier in Vers 17 und 18. Jetzt sagte ich zu ihnen, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hatte und auch, was der König zu mir gesagt hatte. Darauf antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Und sie machten sich an das gute Werk. Wir wollen anfangen und bauen. Aber interessant finde ich schon, dass er am Anfang da steht, er hat sie darauf aufmerksam gemacht, dass die Mauer kaputt ist. Und ich dachte, das ist ja ein Lustiger, oder? Das hat jeder gesehen. Jeden Tag haben sie das gesehen. Wieso hat er das echt noch gesagt? Ich glaube, dass das auch wieder etwas Typisches ist, wie man Menschen kennt. Wir Menschen, wir sind so Gewohnheitstiere, wir gewöhnen uns fast alles. Auch wenn es zum Teil wirklich nicht gut ist. Dann kann gerade die Räume, also wenn ihr jetzt dort mal zu Bülach gewesen wäre, bei den alten Räumen, ist jetzt schade, kann ich das nicht besser vermitteln. Also, als ich dort zuerst mal gekommen bin, dachte ich, ui. Da haben wir noch nicht gewusst, dass wir dort mal Pastorenfamilie sind. Und nach ein paar Jahren hast du dich daran gewöhnt. Und dann hast du wie wieder neu müssen sagen, hey, Moment, ich muss neu denken mit den Augen von jemandem, der das nicht kennt. Und plötzlich hat man gemerkt, ui, das ist ja wirklich nicht so optimal da unten. Also, man gewöhnt sich wirklich an vieles. Und darum muss man auch mal dann auch darauf hinweisen, was eben, ja, aufs Kaputte hinweisen. Und so fordert er dann die Leute auch auf, hey, kommt und packt mit an. Gemeinsam schaffen wir es, gemeinsam können wir die Not beseitigen. Und was jetzt natürlich auch ganz wesentlich ist, dass er hat können sagen, schau, wie Gott mir in Persien geholfen hat, wie er es gelingen hat vor dem König. Und das überzeugt Juden. Es ist eben noch gut, wenn nicht nur eine menschliche Überzeugung kommt, sondern man merkt, hey, da steht auch Gott dahinter. Das ist auch eine göttliche Ebene, die da mitspielt. Und sie sagen, wir wollen anfangen und bauen. Die Juden haben die Vision angenommen. Bei der Vision ist ja ganz entscheidend, dass sie zur Umsetzung kommt, dass sie auch bei den anderen Leuten ankommt. Dass sie mit anpacken. Der Funke soll zünden, damit möglichst viel auch das Feuer aufnehmen können. Gerade wenn es um eine grössere Vision geht, wie da beim Nehemia. Gerade in Bülach auch in diesen Räumen nochmal, zum sagen, dort haben wir gewusst, wenn wir nur eine kleine Mehrheit haben, das lange nicht. Das ist viel zu grosses Projekt. Da müssen viel von dem dafür sein. Also es darf nicht viel Gegenstimmen haben. Sonst wäre es einfach Zeichel dann auch insgesamt. Und Gott hat auch dort das Gnade geschenkt, dass wirklich auch dann das mit fliegenden Fahnen angenommen wurde. Ist ganz, ganz wenige Gegenstimmen hat es gehabt. Und interessanterweise sogar, also von ein, zwei Personen, die haben nachher auch Freude gehabt dann an den Räumen. Das ist auch noch cool. Die dagegen gewesen sind, oder? Die haben nachher auch trotzdem auch Freude gehabt. Und der erste Morgen, wo wir dort reingekommen sind, wo alles fertig war, wir haben ja nicht so umbauen, ich hätte sollen filmen. Mit Leuten, gemeint, die reingekommen sind, alles mega Smile auf dem Gesicht. Oh. Das ist so schön gewesen. Es ist der Hammer gewesen. Ah, aber man gewöhnt sich alles. Leider auch an das. Oder jetzt smilet es kaum mehr so, wenn es am Sonntagmorgen da geht. Also interessant finde ich da in dieser Geschichte. Es gibt viele Leute, die in Jerusalem wohnen. Und wenn beruft Gott einen Mann von Medo-Persien, von Susa, weit weg, ein Exiljude. Das ist auch interessant, oder? Gott ist manchmal interessant, dass er viel Wege geht. Und jetzt gibt es in dieser Geschichte gibt's einen Mensch mit einer Vision. Und es hat tausende andere gehabt. Es hat nicht tausende gehabt mit Visionen, es hat einen gehabt mit einer Vision. Aber tausende, die dann mitgeholfen haben, die sich anstecken lassen haben. Und ich glaube, das ist auch für uns, kann das auch ein Punkt sein. Letztes Mal haben wir gehabt, ja, was ist unsere Vision? Wo sind wir dran? Und vielleicht denkst du, wow, ich bin nicht so der Typ, ich fühle mich da ein bisschen überfordert. Aber es ist auch eine andere Seite, dass nicht jeder zwingend muss eine eigene Vision haben. Es braucht auch diejenigen, die sagen, hey, ich klinge mich bei dir ein oder im Grösseren ein. Und das ist genauso wichtig. Und darum auch die Frage, wie ist das bei dir? Bist du offen, dich in die Ideen von anderen einzuklinken, in die Ideen, die vorhanden sind oder auch von Gott bestätigt sind, also als Vision, als Möglichkeiten? Sind wir offen dafür? Oder sind wir eher diejenigen, die so ein bisschen zurückhaltend und kritisch sind? Wenn wir als Gemeinde zusammenstehen und anpacken miteinander, ich glaube, da ist wirklich vieles möglich. Sehr vieles möglich. Bei den Juden springt der Funke und es gibt eine Aufbruchstimmung. Ich muss mir vorstellen, kommt da einer mit Geprunk und einem Höhen von Medo-Persien, kommt mit dieser Vision, Gott steht hinter ihm und es gibt eine Aufbruchstimmung. Sie fangen an, konkret vorbereiten. Und was passiert? Eigentlich fast immer. Wenn es im Reich Gottes zu einer Aufbruchstimmung kommt, was passiert fast immer? Widerstand. Genau. Es ist eigentlich fast ein Gesetz. Wenn es von der Umsetzung von der Vision, wenn es von der Vision zur Umsetzung kommt, dann ist irgendwo einer, der findet, der aufsteht und anfängt, da sich zu wehren. Und so auch da. Leset da Vers 19 und 20. Als der Horoniter Sanballat, der Amoriter Tobia und der Araber Geshem das hörten, spotteten sie über uns und verhöhnten uns. Was habt ihr vor? Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Da entgegnete ich ihnen, der Gott des Himmels ist es, der uns Gelingen geben wird. Und wir, seine Diener, werden ans Werk gehen und bauen. Für euch aber gibt es keinen Anteil, keinen Rechtsanspruch und kein Andenken in Jerusalem. Der Sanballat war der Statthalter von Samaria. Der Tobia, wahrscheinlich Statthalter von Transjordanien. Das sind so ein bisschen Bad Guys von der Geschichte, werden dann jemand mal noch vorkommen. Also das jetzt, der Widerstand jetzt, ist ziemlich harmlos. Das Schlimme kommt erst noch. Auf jeden Fall, es wieder aufbaut, Jerusalem war eine Bedrohung für ihre Autorität. Weil gerade ihre Statthalterschaft hat das Land Juda schon seit der Gefangenschaft eigentlich unter Kontrolle gehabt, verwaltet. Und an dem soll sich selbstverständlich nichts ändern. Ein Sanballat und der Tobia, die reagieren zuerst mal mit Spott, mit Verachtung und auch mit dem Vorwurf, hey, ihr wollt ja gegen den König von Medo-Persien rebellieren, was ja ein gleicher Vorwurf ist. Ja, ziemlich ein gleicher. Aber der Nehemia lässt sich nicht beirren. Er steht an und verteidigt das, weil er weiss, es geht um etwas viel Grösseres. Und für ihn ist ganz klar, und er sagt es auch, der Gott vom Himmel ist der Bauherr. Finde ich einen spannenden Gedanken. Nicht er ist der Bauherr, sondern Gott selber, weil der Auftrag von ihm gekommen ist. Und wenn wir uns aufmachen und im Reich Gottes Mauern wieder aufbauen, sei das jetzt persönlich in deinem Umfeld oder einem grösseren Rahmen in der Gemeinde, dann wird es ziemlich sicher Widerstand geben. Irgendwoher. Von irgendwo. Also das muss uns bewusst sein. Der Widersacher probiert alle Hebel in Bewegung zu setzen, um uns den Wind zur Segel auszunehmen. Und das kann Widerstand sein von aussen, oder es kann auch Widerstand sein, irgendwo, wo von innen her aufbricht. Im Kapitel 4 werden wir das dann sehen, den Widerstand von aussen. Und dann im Kapitel 5 von Nehemia wird es dann darum gehen, den Widerstand von innen her auch selber gemacht. Fehler, die man gemacht hat, wo dann plötzlich ein riesiges Hindernis wird. Aber das Wichtige ist einfach, dass man sich das bewusst ist und nicht plötzlich denkt, oh nein, was ist jetzt? Der Nehemia grundsätzlich, er ist ein Typus für Jesus Christus. Es ist ein interessanter Vergleich, den man ziehen kann. Auch Jesus hat die Herrlichkeit, einen schönen Ort verlassen, wie der Nehemia einen schönen Ort verlassen hat. Und er ist dorthin gegangen zu seinen Leuten. Und zwar, der Jesus, weil die Welt geistlich gesehen in Trümmer gelegen ist er angegangen, weil sie sich von Gott abgewendet haben. Und wie der Nehemia vom König in Persien unterstützt worden ist, so ist Jesus Christus von seinem Vater unterstützt worden. Und er ist helfend ihm, hinter ihm gestanden. Und schließlich hat Jesus das Zerbrochene wieder aufgerichtet, wie die Mauern in Jerusalem wieder aufgerichtet worden sind. Jesus hat das gemacht, aber durch seinen eigenen Tod, indem er für die Schuld der ganzen Menschheit am Kreuz gestorben ist. Und am dritten Tag ist er auferstanden. Und er kann jetzt jedem Mensch ein neues, ewiges Leben anbieten. Ein Leben in der Vergebung und einen Platz im Himmel. Und so lässt Jesus uns ein, aber die das noch nicht gemacht haben, einfach ihm die Schuld zu bringen und ihn anzunehmen als persönlichen Gott, den Heiland. Und so kommen wir in eine Freundschaft mit Gott, in eine Beziehung, wo Gott auch einem selber dann vielleicht so eine Vision aufs Herz legt, etwas Grosses und hinter einem steht und man plötzlich staunet, was man mit Gott alles kann bewältigen. Und wenn du schon mit Jesus lebst, dann frage ich dich, für welche Vision lebst du? Weil, es hat mal einer gesagt, alle leben irgendwie für etwas Grösseres, für eine Vision. Die Frage ist einfach, für etwas, was einem selber betrifft, vielleicht einen eigenen Wohlstand und Karriere, Entwicklung, oder etwas, was über dem steht, etwas, was von Gott entsprungen ist, etwas, was Gott initiiert hat. Klar, wir möchten uns alle absichern, wir möchten uns gut entwickeln, das ist irgendwo auch normal, aber ich glaube wirklich, am besten sind wir abgesichert, und in Entwicklung, wenn wir uns für Gottes Vision einspannen lassen. Und um das geht es auch beim Nehemia. Und das möchte er uns auch anregen. Amen.